Willkommen bei Let It Lead, dein Podcast für Führen mit Leichtigkeit von Mario Cristiano, Leadership-Experte, Coach und Berater für Menschen in Führung. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
Ja, jetzt nach Ostern freue ich mich auf eine neue Folge von 5 Fragen an, weil ich heute einen ganz wunderbaren Mensch heute im Interview habe, den Andreas Seldmann. Lieber Andreas, tatsächlich kennen wir uns ja vom Sehen schon irgendwie länger, ja. Also du warst irgendwie bei Kunden, die ich betreut habe und umgekehrt. Und wir haben es aber tatsächlich erst vor kurzem geschafft, uns auch mal persönlich zu treffen. Und dann war eine Sache direkt klar, die Chemie passt zwischen uns. Und ich finde, du bist ein sehr, sehr inspirativer Mensch, ja. Und Inspiration, glaube ich, das ist ein Thema, das brauchen wir jetzt gerade alle in der aktuellen Zeit. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, heute mit dir über 5 Fragen zu sprechen, zu diskutieren, zu philosophieren und einfach auch mal zu hören, was du zu meinen Themen zu sagen hast, ja, dein Schwerpunkt. Ich habe das Thema Employer Branding unter anderem, ja. Und du bist ja als Autor, wenn wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, unterwegs als Moderator. Gerade hier im südbadischen Raum sehe ich dich immer wieder auf Veranstaltungen. Eigentlich kommt man gar nicht an dir rum, ja. Und deswegen finde ich es so spannend, ja, dich heute begrüßen zu dürfen bei 5 Fragen an Andreas Seldmann. Schön, dass du da bist, Andreas.
Ja, schön, dass ich in deinem Format sein darf. Und tatsächlich, ja, irgendwie kennen wir uns schon lange, aber so richtig und live erst mal kürzlich, dann gleich zweimal hintereinander getroffen und umso schöner, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank.
Genau, ja, super. Ja, ich habe mir natürlich jetzt im Vorfeld schon auch nochmal Gedanken gemacht, was kann jetzt quasi auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen oder die sich halt angucken, interessant sein, gerade wenn ich halt Menschen vor der Kamera oder im Interview habe, die so viel Erfahrung haben, nicht nur beruflich, sondern auch Lebenserfahrung. Und ich meine, was jetzt gerade so dominiert, ist, dass mir irgendwie gefühlt eine Krise nach der anderen aufmachen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es anfangen sollte. Deswegen sind es multiple Krisen. Und jetzt frage ich dich natürlich als Experte für das Thema Employer Branding im Mittelstand. Wir haben multiple Krisen auf der ganzen Welt, in Deutschland. Für was braucht man da überhaupt noch ein Employer Branding als Unternehmen?
Also die Frage ist vollkommen berechtigt. Weil du könntest ja auch sagen, ne, ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Tatsächlich stimme ich dir zu, auf der einen Seite. Also wir haben diese multiplen Krisen, wir haben auch extrem dynamische, unsichere, Wirtschaft unsichere Zeiten. Der Arbeitsmarkt entspannt sich gerade wieder ein bisschen. Also mancher Unternehmer oder Personalverantwortliche spürt vielleicht auch, oh, die Stellen kann ich wieder leichter besetzen. Also das geht alle in die Richtung deiner Frage, brauchen wir doch gar nicht mehr. Mhm. Und ich empfehle dann immer auch mal hinzugucken, nur als ein Stichwort, wie entwickelt sich so die demografische Entwicklung in Deutschland weiter? Mhm. Und dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr weiterreden, weil also diese Dampfwalze, die rollt weiterhin. Also ja. Es stehen einfach die nächsten 10 Jahre Menschen im Renteneintritt, also vorm Renteneintritt in der Größenordnung der Stadt Berlin. Also kannst du noch streiten mit Zuwanderung, wie viel wir aufgefangen kriegen, aber man spricht so von 3.500 Menschen. Dann sage ich, die sind einfach vor 15 Jahren nicht geboren worden. Hm. Also machen wir so ein bisschen durch die Makroebene, jetzt gehen wir in die Mikroebene, jetzt guck, das kann sich jeder mal fragen, und wie sieht es in meinem Unternehmen, in meiner Gruppe, in meinem Bereich aus? Und wenn man da schon feststellt, oh, hey, da gehen Führungskräfte, Leistungsträger, also vielleicht auch Know-how-Träger, dann sollte man da schon mal hingucken und dann bist du automatisch wieder am Thema Employer Branding. Und ganz by the way, es geht nicht nur um das schöne Schaufenster nach draußen. Mhm. Also es geht umso mehr, das Employer Branding der heutigen Zeit ist Mitarbeiterbindung. Mhm. Weil wenn da jetzt noch ein Leistungsträger geht, weil er irgendwie 5 Kilometer weniger zum Fahren hat und noch irgendwie 300 Euro mehr verdient im Monat, dann hast du vielleicht ein echtes Problem. An das Binden wird momentan noch zu wenig gedacht. Und auch das ist Employer Brand.
Du hast ja jetzt gerade auch relativ ein aktuelles Buch bei der Haufe rausgebracht zum Thema Employer Branding. Erzähl doch mal so in 1-2 Sätzen für alle da draußen, die jetzt zuhören, dann was ist ein Employer Branding aus deiner Expertenbrille jetzt?
Also für mich ist Employer Branding eine Kultur im Unternehmen zu schaffen mit dem Fokus, wer bin ich als Arbeitgeber und wer will ich sein? Und das Kulturprägende ist eigentlich dann auch die Arbeitgebermarke. Und jetzt fächert die sich natürlich auf in ganz viele Themen. Und du hast das Buch mit angesprochen. Da habe ich zum Beispiel mal alles in eine riesen, sagen wir, U-Bahn-Landkarte gebracht. Und da sieht man, dass manche Dinge halt näher an den Hauptbahnhöfen dran sind. Die sind sehr elementar. Und manche Dinge sind ein bisschen, ich sag mal, bis hin zur Stratosphäre ein bisschen weiter weg. Die muss jetzt nicht alle gleichzeitig bespielen. Aber da sieht man, dass Employer Branding nicht so das eine ist im Sinne von Hire Homepage und pfiffige Stellenanzeige und am Ende noch, jetzt nehme ich mal ein Fachwort, so ein EVP, eine Positionierung auch noch zu haben, sondern eigentlich geht es wirklich darum zu sagen, welcher Unternehmer, welches Unternehmen möchte ich in 2 bis 3 Jahren sein? Und das hat ja eine Zielrichtung oder eine Stoßrichtung. Und zwar, um die Mitarbeitenden zu haben, die ich brauche, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Okay.
Und all das, was das fördert, ist in meinem Kosmos Employer Branding.
Okay, dann du hast ja auch gesagt, dass es immer damit zu tun hat, wer möchte ich sein? Also dass du unterstellst dir da, dass da auch eine Entwicklung stattfinden kann oder muss oder soll. Und ich sage mal, ein Element, das ja auch die Menschen mit Employer Branding verbinden, so erlebe ich es, ist ja das Thema Arbeitgeberattraktivität. Ja? Also was kann ich tun, dass Menschen bleiben? Was kann ich tun, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin, dass ich mich absetze von anderen? Und spannenderweise, wenn das mal in einem Führungskontext, in dem ich unterwegs bin, zu sprechen kommt, merke ich, dass sich die Führungskräfte ganz oft so mit einer Haltung, und das ist jetzt kein Vorwurf, ich merke das einfach, zurückziehen und sagen, ja, das ist ja vom Marketing das Thema oder das ist vielleicht auch das Thema irgendwie von der Personalabteilung. Und deswegen ist ganz konkret die Frage an dich, was kann denn wirklich eine Führungskraft konkret tun, um an dem Thema Arbeitgeberattraktivität, sag jetzt mal, mitzuwirken oder zu gestalten?
Also grundsätzlich hast du recht. Ich würde mal sagen, die Funktionen in einem Unternehmen, die das vorrangig treiben, sind schon Personal, Marketing und wenn es eine entsprechende Größe hat, das Unternehmen, vielleicht noch die Unternehmenskommunikation. Also das sind schon so die drei Haupttreiber. Aber du hast natürlich auch mit der Frage völlig recht. Für mich persönlich ist das Kulturprägendste, was ein Unternehmen hat, sind die Führungskräfte. Und das geht bei der obersten Führungskraft los und geht einfach so, könnte man sagen, in der Kaskade weiter. Ich habe vor Jahren mal zusammen mit dem Europapark ein Seminar entwickelt, Employer Branding für Führungskräfte, weil ich genau das auch öfters feststelle.
Ja.
Und das geht dann los. Wie bin ich als Führungskraft beispielsweise vielleicht sogar vor dem Bewerbungsgespräch so schon sichtbar? Wie bin ich als Führungskraft im Bewerbungsgespräch? Also du merkst, jetzt sind wir schon in der Anbahnungsphase. Das ist noch gar kein Mitarbeiter von mir. Und jetzt kann man so diese ganze, im Vorfeld nennt man sie ja sogar diese Candidate Journey, wenn noch nicht Mitarbeiter. Jetzt gehen wir aber einfach mal schnurstracks weiter in den Einarbeitungsbereich. Sagen, okay, wie bin ich dort wiederum präsent? Also ich mache es mal extrem, brülle ich in meiner Abteilung rum. Ist halt irgendwo noch ein bisschen handfeste Produktion oder habe ich irgendwie einfach ein Miteinander, wo man sich natürlich schon immer Leistung bringen muss, aber auch irgendwie ein bisschen wohlfühlen darf oder einbringen darf, mit Vorschläge bringen darf. Und deswegen, und da haben die Führungskräfte einen enorm großen Impact drauf. Also wie gestalten sie das Miteinander in ihrem direkten Umfeld? Und das ist Führung.
Ja, spannend. Ich meine, wenn es um das Thema Mitarbeit gestalten, Zusammenarbeit gestalten geht, da treffe ich ja ganz oft dann auf das Thema Werte. Ja.
Ja.
Und ich meine, ich arbeite schon auch mit Unternehmen ein Werteverständnis aus, manchmal auch in Form von einem Leitbild. Für mich ist es aber immer entscheidend. Ich trenne das und sage immer, okay, das darf kein Schubladenleitbild werden. Das muss ja irgendwo für die Menschen greifbar sein. Und das tut sich in der Praxis ganz oft gar nicht so leicht auf, ja, weil das so abstrakt ist. Ja. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass ohne Vertrauen vielleicht keine gute Führung entstehen kann. Oder Vertrauen, die Voraussetzung ist, dass Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten können. Ja. Was mich tatsächlich auch sehr interessiert, Andreas, ist, welche Rolle spielen denn so aus deiner Erfahrung Werte bei dem ganzen Thema Employer Branding und wie kann man das denn erlebbar machen jetzt, so wie du das auch berätst, auch Unternehmen die letzten Jahre vielleicht auch erlebt hast, ja?
Also Werte sind elementar.
Ja.
Sie sind aber, und da stimme ich dir wiederum zu, sie müssen spürbar sein. Sonst schaffst du dieses Hochglanz-Leitbild im Eingangsbereich hinter Glas, forget it. Also es geht wirklich darum, ich sag mal, das wirklich in das Leben zu überführen. Mhm. Und ich sag dann zu meinen Kunden immer, also jetzt sind wir hier im Badischen, könntest aber auch jeden anderen Dialekt nehmen, also als Metapher. Ich sage immer, und wie, ja, was heißt es jetzt auf Badisch? Also damit will ich ausdrücken, das muss bei dem Kollegen an der Maschine ankommen. Genauso wie bei der Kollegin im Büro, im Marketing und also an jeder Ecke. Natürlich hat das immer eine Spannweite und auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Das darf es auch haben. Das Spannende ist, wie gestalte ich vielleicht auch als Führungskraft mal den Austausch dazu? Oder wie hole ich vielleicht auch meine Bereichsleiter mal zusammen und sagen, lass uns mal dran kneten. Also wie erlebt ihr das? An was? Also wo tut er euch leicht? Wo tut er euch schwer? Also eigentlich musst du auch drüber reden. Also jetzt nicht ständig, aber mal, wenn du sie vielleicht mal wieder aktivieren möchtest, wenn du mal wieder sagst, oh, ich glaube, jetzt schleift sich gerade wieder was ein. Oder aktuell turbulenten Zeiten kann man sich schon mal fragen, wie leben wir unsere Werte in diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten gerade? Und dann wirst du Antworten finden. Und jetzt gilt es aber zu sagen, hey, und bitte, bitte aber jeder in seinem Dialekt, in seiner Art und Weise, jetzt nicht die völlig anders auslegen, aber bringt die in eure Teams ein, versucht die zum Leben.
Ja.
Und dann, das ist eigentlich schon der erste Teil, wie du wiederum Employer Branding dann über die Führung lebst. Und jetzt kannst du immer noch ein bisschen weiter reinzoomen, kannst immer sagen, okay, die Werte gelten ja eigentlich für das ganze Unternehmen. Jetzt kannst du sagen, haben wir noch ein bisschen spezifischere Werte, was uns als Arbeitgeber auszeichnet. Mhm. Aber die sind eher so, ich sag mal, leichte Abrundungen, Add-ons. Mhm. Wo du sagst, oh, da verhalten wir uns vielleicht noch, weil es Mensch zu Mensch ist und nicht in der Produktentwicklung oder in der Technologieentwicklung noch andere Themen hat, wie zum Beispiel ein Wert könnte ja auch innovativ sein.
Ja.
Da sage ich immer, oh, jetzt mit Mensch zu Mensch, was heißt da innovativ? Da könnte ja quasi eine andere Färbung bekommen.
Ah ja,
also okay. Da kann man mal ein bisschen gucken, wenn man noch reinzoomt, was sind die Werte, Ergänzungen. Und dann bist du fast auf der Positionierung als Arbeitgeber. Und da siehst du, dass unsere Disziplinen auch sehr eng miteinander verwoben sind.
Okay, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann würdest du tatsächlich auch Werte in unterschiedlichen Kontext auch verändern. Also das heißt, innovativ zu sein kann in einem Produktionsunternehmen super funktionieren, in der Forschung und Entwicklung, aber eben Mensch zu Mensch in der Beziehung hat der Wert vielleicht gar nicht die Kraft oder den Hebel zu sagen, damit machen wir unsere Beziehung besser, indem wir jetzt innovativ sind. Ne?
Ja, also ich würde jetzt nicht quasi eine Menge Zusatzwerte generieren.
Ja.
Werte, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, hast irgendwie so eine Handvoll.
Ja, absolut.
Also da konzentriert sich schon auf extrem wesentliche Dinge.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn du schon mal reinzoomst, kannst vielleicht, ist das auch nur eine andere Perspektive auf einen Wert, die sich dann so ausdrückt, dass du dir eine Antwort gibst, wie du diesen Wert als im Miteinander lebst. Und du kannst ja sagen, okay, jetzt nehmen wir mal eine andere Perspektive rein. Wie leben wir diesen Wert zu unserem Kunden hin?
Ja.
Dann ist es mehr oder weniger schon die gleiche Werteebene, weil ich bin extrem überzeugt davon, eine gleiche Werteebene bringt Menschen zusammen und hält sie zusammen. Also das ist ein unheimlich starkes Bindeglied oder es ist die Bodenplatte, wo das Unternehmen draufsteht. Und da braucht es nicht viel Varianz, aber vielleicht braucht es nur eine ausgesprochene Perspektive, wie ich es in der einen oder in der anderen, jetzt nehmen wir mal Marketingbegriff, zu einer Zielgruppe hin auch lebe.
Ja, absolut. Ja, das bringt mich tatsächlich auch zur nächsten Frage, die ja auch sehr, sehr spannend ist. Ja, ich meine, du hast einstiegs von der Demografie gesprochen und jetzt haben wir eine Generation Z, die wirkt. Ja, wir haben die Alphas, die kommen werden. Und manchmal ernte ich so Unverständnis von tatsächlich auch so von meiner Generation, weil die sagen, ja, irgendwie, die machen alles anders und die sind ja gar nicht mal so, wie wir uns das vorstellen. Ich sage, ja gut, wenn die so wären wie wir, könnten die ja nicht die Probleme lösen der Zukunft, die auf uns zukommen. Ja? Deswegen brauchen wir die. Und jetzt gibt es aber gleichzeitig die Challenge, wie kommen die jetzt quasi klar mit vielleicht Werten, die irgendwo traditionell sind? Wie kommen die mit einer Kultur klar, die vielleicht eher familiär ist, ja, und vielleicht weniger modern? Und deswegen interessiert mich da schon auch nochmal deine Meinung, Andreas. Wie schaffen wir es denn wirklich, diese Generation Z und die Alpha an Bord zu holen und zu sagen, hey, unser Unternehmen ist wirklich attraktiv, komm zu uns, das rentiert sich, ja. Was gibt es da für Möglichkeiten aus deiner Sicht?
Also danke, Mario, das ist mein Lieblingsthemengebiet. Ich muss überlegen, wo fange ich an. Manchmal denke ich, die sind doch gar nicht so anders. Also wenn ich in meine Zeit zurückdenke und man sieht es vielleicht an meinen grauen Haaren, die Lehrzeit ist auch schon etwas her. Aber also ich hatte damals auch Bock auf anspruchsvolle Tätigkeiten. Ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte mitreden. Ich wollte gehört werden. Da denke ich manchmal, ich weiß nicht, ob der Exot war damals. Glaub's eher nicht. Aber dann denke ich, du, die wollen das halt genauso. Sie haben nur andere Voraussetzungen. Sie sind ein bisschen knapper. Es gibt weniger davon. Sie sind ein bisschen begehrter. Und jetzt sind wir als Senioritäten auch noch irgendwo mit Erfahrungen durchs Leben gegangen, weil wir damals quasi anders sozialisiert wurden oder auch vielleicht auch hier und da ein bisschen gedrückt oder, will ich schon gar nicht sagen, unterdrückt, vielleicht erzogen wurden, dass die eben so geworden sind, wie wir sind. Und die sind es halt ein bisschen anders. Ja. Und deswegen empfehle ich immer, nehmt bitte, bitte erstmal alle Menschen in den Blick mit allen ihren Lebensphasen und Bedürfnissen und bitte eben auch die Jungen. Und jetzt komme ich zu meiner Frage von vorher zurück. Wenn ich mich als Führungskraft, als Unternehmer frage, wie muss mein Unternehmen in 2 Jahren sein? Jetzt gehe ich auf deine Frage ein. Dass junge Menschen gern bei mir arbeiten, aber ich muss mich diese Frage ernsthaft fragen, dann werde ich an ein paar Antworten vorbeikommen. Und eine wird wahrscheinlich heißen, ich darf dich nicht erst 2 Jahre in die Ecke stellen und wenn sie dann mal vielleicht nach dem Studium 2 Jahre Berufserfahrung haben, in die erste anspruchsvolle Tätigkeit zu gehen. Da sind die weg. Also natürlich ticken die noch leicht anders, aber jetzt nicht auf der Werteebene. Glaube ich gar nicht mal so sehr. Da gibt es auch Studien, dass zum Glück diese ganze Gen-Z-Diskussion auch mal wieder ein bisschen normalisiert wird, weil auf der Werteebene sind die gar nicht mal so viel anders. Absolut. Wir müssen es denen nur mal ermöglichen.
Absolut.
Und das ist anspruchsvoll. Jetzt komme ich noch auf was zurück. Und ich habe ein Erlebnis, wo ich als dieser alte, graue, weiße Mann mal auf einem Podium Platz nehmen durfte, nicht zu moderieren, sondern selber, um über meine Generation zu reden. Und im Vorfeld hat eine junge Studierende zu mir gesagt, Andreas, tu mir einen Gefallen, und sag mir bitte nicht, was ihr als eure Generation schon alles geschafft habt, wie man euch anerkennen sollte und wie man euch Tribut zollen müsste. Und dann habe ich gemerkt, ihr habt Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, dass sie das nicht dauernd von uns Senioritäten hören möchte.
Ja.
Dann habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? Und dann hat sie genau das geantwortet. Das heißt eigentlich, es geht schon darum, eigentlich haben wir eine hammertolle Zeit. Es geht darum, voneinander zu lernen. Das bedingt, dass auch wir Senioritäten sagen, hey, okay, vielleicht gibt's etwas, ich kipp nicht das Wissen der Badewanne über dir auf einmal aus. Ich gebe dir vielleicht einmal nur eine Antwort, wenn du mir eine Frage stellst. Und ich brauche auch nicht dauernd dieses wertschätzende, ich sag mal, im Sinne von, boah, was hast du alles schon geleistet in deinem Leben, schon toll. Sondern eher mal zu sagen, hey, was können wir beide, oder wenn ich jetzt an ein Team denke, nach vorne hin gestalten für dieses Unternehmen. Und dann entsteht was hammermäßig. Und ich glaube, dann gehen alle mit. Also jede Generation, die gestalten darf, ob jung oder alt, wird Bock drauf haben.
Ja, absolut. Absolut.
Und vielleicht darf ich noch eine Ergänzung. Ich glaube, da kommt der Teil vielleicht noch dazu aus dem Employer Branding, wieso ich glaube, dass dass junge Menschen manchmal ein Problem haben zu wissen, was sie in einem Beruf wirklich tun. Jetzt sprich ich mal die Auszubildenden. Manchmal fehlt denen mittlerweile der Bezug zu den Tätigkeiten in den Berufsbildern. Und das können wir als Führungskräfte, als Unternehmen, vielleicht sogar als Eltern wieder herstellen. Was macht denn ein Schreiner? Was macht ein Maschinenbediener? Was macht jemand im Marketing? Ne? Ja. Dass die richtig griffig klarkriegen, hey, super, das will ich ja gern machen, weil das ist ja mein Ding. Ja, also absolut. Die Berufe muss man denen auch wieder nahebringen, dann haben sie auch Bock drauf.
Ja, absolut. Also du machst ja ganz viele Felder auf jetzt auch mit dem Thema oder mit dieser Sichtweise, weil ich habe jetzt tatsächlich heute Morgen auch über eine aktuelle Studie habe ich gelesen, was der Grund ist für Quiet Cracking. Da muss ich das erstmal sagen, was ist das wieder für ein Begriff, ja? Also ja. Quiet Cracking, für alle, die das nicht wissen, ist quasi die Vorstufe zum Burnout. Also wenn die Leute einfach halt schon müde sind. Mhm. Und jetzt wieder die Frage, weil da ging quasi die Studie halt auch auf die junge Generation ein, was denen denn fehlt, was man dann tun kann, ja? Und dann ging es um Werte, nämlich Anerkennung und Feedback. Mhm. Und da sprechen wir ja nicht von Raketenwissenschaft, da sprechen wir einfach von Werten, die uns damals und heute genauso wichtig sind. Ich brauche Anerkennung, ich brauche Feedback über das, wie ich arbeite, wie ich bin, wie ich wirke, was ich für einen Beitrag leiste. Und dann wird das Ding auch nicht mehr so abstrakt, weil ich habe mich vor kurzem mit einer 18-jährigen jungen Dame unterhalten, weil ich sie unterstützt hatte, so zum Thema Berufswahl, komplett überfordert. Ja, die weiß gar nicht, was sie machen soll. Ich sage, Mario, da gibt's so viel. Und am Ende haben wir so ein Stärkenprofil gemacht und dann kam eigentlich der einzigste Beruf, der auf alles passt, war die Konditorin. Dann habe ich gesagt, ja, spannend, ja. Du bist ja auch zu Hause immer die große Bäckerin, ne? Und es sagt sie, ja, aber ich weiß gar nicht, Mario, was ein Bäcker macht, ja? Also ich weiß gar nicht, was ein Konditor macht oder was ist eigentlich der Unterschied zwischen Konditor und Bäcker, ja? Mhm. Und dann habe ich ihr das mal gesagt, ja, die machen ja teilweise auch Schokolade, die machen das und das und dann war sie so begeistert und dann habe ich gedacht, okay, dann haben wir doch jetzt einen Grund, ein Unternehmen zu suchen, in dem du vielleicht auch mal ein Praktikum machen kannst, ja, und das ist genau das, das auch wieder erlebbar zu machen. Und die Sinnhaftigkeit von manchen Sachen, dass die gebraucht werden, da wird es gut. Und man merkt, dass du dich da natürlich intensivst mit solchen Sachen beschäftigt hast. Ja. Und also klar, die Generation Z und Alpha, dann gibt es spätere, die kommen werden. Am Ende dieses Miteinander, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt da, dass wir nicht verurteilen, sondern dass wir uns verstehen. Und du hast ja tatsächlich auch, das fand ich ja sehr, sehr spannend, ein Buch geschrieben. Es liegt bei mir quasi noch nicht auf dem Nachttisch, aber wenn das nächste gelesen ist, ist das mein Buch, das ich lesen werde. Du hast ein Buch geschrieben, da geht es um Vater und Sohn. Ja. Mhm. Und das hat einen Titel, den muss man tatsächlich zweimal lesen. Das Krokodil fährt nicht mehr, wie so ein Sohn seinen Vater auf seiner letzten Reise begleiten sollte. Ja. Und ist ja ein spannender Titel. Ja. Und für mich wirklich auch nochmal von dir direkt als Autor zu hören. Also wie kommt man denn auf so eine Idee, ein Vater-Sohn-Buch zu schreiben? Du hast ja jetzt auch die Employer Branding Map in dem Buch rausgebracht. Ja? Das liegt irgendwie für mich erstmal näher. Und dann bist halt auch Papa, ja, so wie ich auch. Und aber wie kommt man auf die Idee, Buch zu schreiben mit so einem Titel noch?
Also tatsächlich war das sogar mein zweites Vater-Sohn-Buch. Das erste war, wo ich mit meinem eigenen Sohn 30 Tage in Neuseeland unterwegs war.
Okay.
Da war der Anlass eine kleine Schulkrise. Und wir hatten einfach eine hammertolle Vater-Sohn-Zeit. Und ich habe damals, ich sage ihm, ich bin Spätberufer. Ne? Ich habe das gemacht, wo er da unten 18 wurde. Also nicht 18 Monate, 18 Jahre. Also von dem her habe ich meine Elternzeit etwas später genommen. Und ich habe gespürt, also zwei Dinge. Erstmal, wie mir und ihm das gut getan hat, mal nur Zeit mit mir zu verbringen. Und ich habe damals, war ich noch im Angestelltenverhältnis, gespürt, was das mit einem Unternehmen macht, wenn eine Führungskraft, und ich war damals Mitglied der Geschäftsleitung, sagt, bin dann mal 4 Wochen weg, ich nehme mir Zeit für meine Familie.
Ja.
Und das war ein kleiner Erdrutsch. Also ich habe so viel Zustimmung von Führungskräften bekommen, weil es jetzt zum ersten Mal sichtbar war, das darf man bei uns, weil es eben auch jemand aus der GL getan hat.
Ja.
Und das war, ich sage heute, eine Riesenchance, also für mich und aber auch für das Unternehmen. Mhm. Heute wird es ja so gern mit diesem Überbegriff Vereinbarkeit.
Ja.
Punkt, ne? Beruf und Familie und eben auch für ein Privatleben, so als Klammer umschrieben. Und so bin ich in dieses Thema hineingekommen, dass eben auch wir Väter sind ja oft die natürlich, nach wie vor oft noch in den technischen Berufen ganz stark oft noch halt die Versorger sind oder vielleicht das etwas höhere Gehalt haben. Und dann sind es halt auch die, die meistens nicht so ganz so lange zu Hause bleiben, wenn die Kinder mal klein sind. Und ich habe eben damals eigentlich durch diese tolle Chance erleben dürfen, was es heißt, für seinen Sohn da zu sein und für die Familie da zu sein. Und das zweite Buch, was du gerade angesprochen hast, das Krokodil, ist tatsächlich jetzt ich gegenüber meinem Vater. Und auch das war eine Chance, ihn in seiner, ja, auf seiner letzten Reise, in seinen letzten Wochen noch zu begleiten, bevor der Abschied auf immer dann auch anstand. Und ich habe gemerkt, jetzt können wir sagen, oh, wieso schreibt man jetzt darüber ein Buch? Auch ich habe das Gleiche wieder gespürt. Ich habe gesagt, das gehört in diese Gesellschaft dazu. Es gehört zu mir als Mensch dazu, auch für meine Ganzheit, auch als Mann, auch als Vater, auch als Unternehmer. Und ich habe wieder gemerkt, wie wenig eigentlich gerade wir Männer über das Thema Abschiede und in dem Fall Abschied vom eigenen Vater reden.
Ja.
Und ich trage es mittlerweile sogar, wenn es passt, auch zu Unternehmen, weil ich spüre, die sind manchmal auf solche Abschiede gar nicht vorbereitet. Also wir selber sind es ja schon nicht.
Ja.
Gegenüber Menschen, die uns nahestehen. Und dann habe ich gedacht, ich muss das wieder in die Welt bringen. Und auch da gab es wieder Zustimmung von meiner Familie und vom Umfeld. Und habe ich gesagt, also dann fange ich jetzt wieder schreiben an. So wurde es ein zweites Buch. Und das Krokodil, so ganz verschwommen hinter mir, kann man es
sagen,
ist eine Lokomotive der Schweizer Bundesbahn, die oft im Gebirge eingesetzt wurde. Die heißt das als Übernahme das Krokodil. Und das war die Lieblingslok meines verstorbenen Papas auf der Märklin H0-Eisenbahn, die wir eigentlich gehegt und gepflegt haben. Ich war der Elektriker, er war der Landschaftsbauer. Gemeinsam waren wir an den Trafo-Reglern. Und ja, tatsächlich ist und war es natürlich so. Seitdem er nicht mehr ist, fährt auch das Krokodil nicht mehr. Ne?
Ah ja, spannend. Ja, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Also jetzt hast du ja quasi zwei Perspektiven eingenommen. Einmal selber als Vater und dann als Sohn. Ja,
ja.
Du hast diese Perspektiven, die ja sehr... Ja, die lassen sehr viel Bedeutung zu für die Menschen. Ich glaube, das ist schon das, was wir auch schaffen können, Bedeutsamkeit herzustellen, dass jeder da auch seine eigene Bedeutung kriegt. Was würdest du denn sagen, Andreas, wenn du jetzt mal beide Perspektiven einnimmst, ja, und sagst, okay, gibt es da irgendwie sowas, gar nicht als, als einzelner Rat oder als Tipp, aber gibt es vielleicht irgendwie so einen Satz, den du Vätern mitgeben kannst, ja, also auch wie mir, einfach so aus dieser Erfahrung, einmal als Vater und einmal als Sohn?
Ja, ich traue mich's mal und würde sagen, also ich bin der Überzeugung, es braucht väterliche Herzlichkeit, so nenne ich das mittlerweile. Und es braucht präsente Väter. Es braucht nicht quasi die Dauerbespaßung. Aber wenn wir da sind, das trifft jetzt auch für Führungskräfte genauso zu wie für Väter zu Hause in den Familien, dann seid bitte da.
Ja.
Also seid präsent, ne? Und seid nicht, wenn ich da bin und auf dem Fußboden mit meinem Kind spiele am Handy und seid nicht gedanklich irgendwo, sondern seid im Jetzt und Hier.
Absolut.
Und seid ein bisschen empathisch und auch wir Männer dürfen ab und zu unseren Gefühlen und unserem Herzen folgen. Dann entsteht ganz viel Gutes, weil ich kann gar nicht abends schon die Nachrichten einschalten, welche toxischen Männer, ich mag diesen Begriff gar nicht, aber mittlerweile ist er so präsent, dass ich ihn echt selber verwende, diese Welt gerade eigentlich zu dem machen, was er eigentlich nicht braucht.
Ja, absolut.
Und dann sage ich, Mensch, wir können so viel in unserem eigenen Umfeld bewegen, lasst es uns tun.
Ja, schöner Abschluss für das Interview, lieber Andreas, vielen Dank. Also diese Herzlichkeit, die berührt mich jetzt auch selber nochmal, weil eigentlich weiß man es, ja. Und trotzdem macht man es ja ganz oft nicht, ja. Und ich kann dir wirklich nur zustimmen, ja. Und das betrifft jetzt nicht nur die Väter, sondern wir können es sogar übertragen, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der dir wichtig ist und den du lieb hast, ja. Grundsätzlich vielleicht mit allen Menschen, aber die in unserer nächsten, sage ich mal, Nähe sind, die Zeit mit denen halt wirklich als echte Zeit zu verbringen und nicht nur, ich bin halt anwesend, aber nicht präsent. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich danke dir von Herzen für diesen Einblick in dein Leben, in deine Biografie, in deine fachliche Expertise, die ich auch sehr spannend finde, und das Thema Employer Branding wirklich bei mir auch nochmal so reingerückt wurde. Und ich dachte, ja, stimmt, das sind so viele wichtige Themen, wenn es um Mitarbeiterbindung geht, wenn es um Attraktivität geht, wenn es um Kultur und Werte geht, da hängt das Thema drin, da kann jede Führungskraft mitarbeiten, da darf und sollte und muss jede Führungskraft mitarbeiten und das erlebbar machen. Und von dem her, glaube ich, haben wir jetzt einen ganz, ganz tollen Mehrwert geschaffen. Vielen, vielen Dank, lieber Andreas, dass du mein Gast warst heute bei 5 Fragen heute an Andreas Seltmann.
Sehr gerne. Habt eine gute Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast wertvolle Tipps für dich mitnehmen können. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass gerne ein Abo, Like und Kommentar da. Bis zum nächsten Mal bei Let It Lead.